Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox.
Emotionen sind ja ein wichtiger Teil des Lebens. Also wir haben ja hier einen Körper, den unsere Seele bewohnt, um auch Dinge zu erleben, die unseren Körper ausmachen. Und deswegen geht es nicht darum, dass wir etwas unterdrücken oder nicht haben, sondern dass wir das, was wir haben, auf ein bewusstes Niveau lenken. Also dass wir wissen, ich bin wütend deswegen oder ich bin jetzt traurig, weil oder ich erlebe diese Freude und das ist das, was mir Spaß macht. Also wir legen ein bisschen mehr Bewusstsein drauf und deshalb lass uns mal beginnen mit Weinen. Zum Thema Weinen gibt es so viele Vorstellungen, wie was zu sein hat und wie etwas zu, ja, was damit zusammenhängt. Also Weinen wurde ja in vielen Fällen als Schwäche angesehen, also man weint nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Lauter so Sachen, die ja, uns mitgeteilt wurden, damit wir einfach mehr durchhalten und nicht so viel nerven, wenn die anderen, die uns zu irgendetwas zwingen wollen, nicht von unserem Weinen abgelenkt werden, beziehungsweise an unserem Weinen erkennen, wie schmerzlich das für uns ist. Weinen ist ein Ausdruck unseres Körpers und unseres Zustandes. Und ich hatte schon mal einen Podcast zum Thema Emotionen gemacht. Und beim Weinen ist es so, dass sich natürlich auch etwas entlädt. Also häufig sind wir einfach voll von etwas, einer Emotion, einer Anstrengung. Und das Weinen hilft uns, loszulassen. Das Weinen kommt natürlich auch, wenn wir den Schmerz anderer Leute erspüren. Also wenn unser Mitgefühl, wenn das sehr hoch ist und wir die Schmerzen anderer erleben, dann kann uns das auch mit berühren, logischerweise. Und dann hilft es manchmal, das klar zu erkennen, ist das jetzt meins oder ist das jetzt nicht? Zum Beispiel hatten wir vor ein paar Tagen Stankos Beerdigung. Die hat deshalb so spät stattgefunden, weil wir alle Kinder und ich irgendwie immer irgendwo verreist waren. Und ich war bei meiner Tochter, die ihr zweites Kind bekommen hat. Also das war der einzige Tag, wo wir alle wieder da waren. Und die Gäste, die kamen, also die ersten 20, die kamen, die habe ich umarmt und alles war gut und ich war stabil. Die nächsten 20, die ich umarmt habe, da wurde es schon ein bisschen wackeliger. Und bei den anderen 20 und 30, ich glaube, wir waren sowas 80 Leute, die dann noch kamen, da merkte ich schon, ups, jetzt passiert hier was. Und was passiert ist, ist natürlich, dass man mitbekommt, das Mitgefühl der anderen, das waren ja enge Freunde und wirklich lange Wegbegleiter auch, das Mitgefühl der anderen mir gegenüber und den Kindern gegenüber und natürlich auch deren eigene Trauer und Abschied. Und das in dieser geballten Form, also 60 bis 80 Mal, da habe ich gemerkt, jetzt fange ich zu wackeln an. Deshalb, was es für mich gebraucht hat, weil ich mich kenne, ich musste das erst einmal aussortieren. Ist das jetzt alles meins, was ich da empfinde oder eben nicht? Mein Verstand sagt mir, meine Erfahrung sagt mir, das ist nicht alles meins. Ich muss aber trotzdem nochmal überprüfen. Das heißt, ich hatte noch ein bisschen Zeit, also kurz vorher, ein paar Minuten vorher, habe ich mich an einen Rand gestellt mit dem Rücken zur Gesellschaft und habe die Augen geschlossen und habe erstmal geschaut, okay, was ist das hier, was ist meins? Und ich habe einen bestimmten Satz, den ich sage in solchen Fällen, wenn ich merke, da hängt zu viel an mir dran, das nicht mir gehört, dann sage ich, alles, was nicht meins ist, kann nicht bleiben. Alles, was nicht meins ist, kann nicht bleiben. Und dann warte ich ab, dann halte ich mich in einer gewissen, nicht in einer gewissen, ich halte mich in einer Neutralität, weiß, dass das jetzt von mir abfallen wird, weil ich aus meiner Erfahrung und meiner festen Überzeugung sich nichts auf mich legen kann, das nicht von mir erlaubt wird. Also ich in meinem kompletten Einssein meines Seins gehe ich in die Singularität und kläre mich quasi. Und das ging dann relativ schnell, weil ich diese Übung schon kenne und auch schon öfters gemacht habe. Früher hat das natürlich sehr viel, ein bisschen länger gedauert. Und dann bin ich wieder zurück zur Gesellschaft. Ich habe die Beerdigung auch geleitet. Das heißt, es war mir klar, dass da die Möglichkeit besteht, dass ich auch währenddessen weine. Was mich nicht tröstet, ist, wenn ich weine und nicht selbst Trost suche. Das heißt, es gibt zwei Arten davon. Wenn ich weine und merke, jetzt möchte ich gehalten werden, dann schaue ich mich nach jemandem um oder hole mir jemanden, wo ich das Gefühl habe, das ist eine passende Person dazu, von der möchte ich gehalten werden. Und dann gehe ich selbst zu dieser Person und lass mich halten. Ich selbst mag es nicht so sehr, wenn ich gehalten werde, ohne dass ich das darum bitte. Und da gibt es jetzt zwei Aspekte dazu. Also einmal habe ich während der Beerdigung, also vor der Beerdigung quasi, wo wir nur seine Körperhülle, also die Asche, der Erde zurückgegeben haben. Also er ist ja nicht mehr drin, er ist ja auf seinem eigenen Weg, sondern ich habe dann gesagt, bevor die Zeremonie losging, es kann sein, dass ich zu weinen anfange und ich weiß nicht, ob ich das ohne Weinen mache. Falls ich das tue, möchte ich euch alle bitten, einfach nur abzuwarten, bis es vorbei ist und dann mache ich weiter. Das ist für mich eine Erleichterung, wie es auch für die anderen eine Erleichterung ist. Sie wissen sehr viel klarer, was ich erwarte und müssen nicht so rumeiern. Also nochmal zusammenfassend, das sind für mich jetzt diese zwei Arten. Die eine ist, ich weine und möchte gehalten werden oder Unterstützung haben, dann hole ich sie mir oder bitte darum. Und die zweite ist, dass ich gleich sage, dass ich das mit mir ausmache. Gerade in tiefen Erkenntnismomenten ist es irritierend, wenn jemand dazukommt. Ich war da früher extrem übergriffig. Ich bin ja auf diesem spirituellen Weg aktiv jetzt seit 35 Jahren. Und am Anfang, so die ersten 10 Jahre, war ich sehr, sehr viel in Gruppendynamiken. Also meine Lehrerin Jacqueline Snyder hatte sehr viele Gruppen, bevor sie starb, zu denen ich zugehörig war und sehr häufig da war. Und wir waren eine sehr wunderbare Gemeinschaft. Und wenn da jemand geweint hat, bin ich einfach hin und habe die umarmt irgendwie, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich habe meine Aufgabe gesehen als die Trösterin und habe überhaupt nicht verstanden, wieso Leute da nicht sofort hingehen und was tun. Das war mir völlig fremd. Ich hatte sehr früh Probleme, getröstet zu werden, bevor ich in Therapie war, weil ich Mitgefühl nicht ertragen konnte. Das hatte sich geändert, obwohl ich damals in diesen ersten 10 Jahren meiner spirituellen Wachstums da immer noch so ein bisschen, noch nicht ganz klar war, ist es jetzt noch altes, ich will mich nicht trösten lassen und kann mich nicht trösten lassen, weil sonst befürchte ich, ich breche zusammen? Oder war das schon ein bisschen entwickelter? Also ich nehme an, dass es in diesen ersten 10 Jahren schon etwas entwickelter war, kann aber meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Es war aber auf jeden Fall so, dass ich selbst in diesem sofort auf Menschen zugehen keine Sekunde gewartet habe, was denn mein Inneres dazu sagt. Also unsere Intuition erspürt relativ zügig, wenn wir drauf hören, ob das jetzt ein gelungener Weg ist, jemanden sofort in den Arm zu nehmen oder zu trösten. Ich empfinde das immer so, dass ich erstmal innehalte, die Person anschaue und versuche in einer gewissen mitfühlenden, / neutralen Art zu sehen, was diese Person möchte. Und später habe ich mir angewöhnt, falls die Person jetzt neben mir sitzt, so Sachen zu machen wie ein Taschentuch zu reichen oder wenn es die Situation ergibt, das kommt darauf an, möchtest du gehalten werden? Oder wenn ich merke, ja, das ist unterschiedlich. Also das ist ein Einspüren in das, was die andere Person braucht. Lege ich meine Hand in die Nähe ihrer Hand, sodass sie sie greifen kann, wenn sie will. Aber ich nehme nicht einfach meine Hand und greife sie. Auch sofort zu erspüren, wann das fertig ist. Weil manchmal, wenn man jemanden bei der Hand nimmt, ist die eine Person schon längst fertig mit Handhalten. Das war vielleicht ein 5-Sekunden-Wunsch. Und wir halten aber immer noch fest oder streicheln. Und also ich finde schon, dass es eine sehr große eigene Sensibilität braucht, was die andere Person denn jetzt haben möchte. Weinen war auch für mich häufig etwas, was ich mir nicht erlaubt habe oder was ich in meinen frühen Jahren, wie ich erwachsen wurde, in meinen frühen Erwachsenenjahren, heimlich getan habe. Ganz früher als Kind habe ich sehr oft geweint und aus gutem Grund und wurde sehr oft auch als beleidigte Leberwurst bezeichnet. Also meine Emotionen haben mich wie alle Kinder überwältigt zum Teil. Und später habe ich sie versucht zu unterdrücken, was natürlich auch kein Vorteil ist, und habe eben geweint, alleine oder im Bad, damit mich ja keiner hört. Oft habe ich geweint, wenn ich gar nicht mehr anders konnte. Das war dann so ein Wutweinen, wo mir die Tränen in die Augen schossen und der Zorn gleichzeitig hochkam. Und erst mit einem Vortrag vom Dalai Lama hat sich auch mein Blick auf das Weinen geändert. Der Dalai Lama war in Los Angeles und hielt einen Vortrag und dann hat ihn jemand, ich weiß nicht mehr, was die Fragestellung war, aber irgendjemand hat ihm eine Frage gestellt, worauf der Dalai Lama sagte, dass er einen Mönch gehabt hat, der ihn gefragt hat, wenn er früher angefangen hätte in seinem Leben, ob er dann schon weiter gewesen wäre und die Erleuchtung in näher gerückt wäre. Und es geht ja um Reinkarnation, also das heißt, je nachdem, man lebt ja immer wieder und entwickelt sich immer wieder. Und dann sagte der Dalai Lama sowas wie, ja, das ist sehr wahrscheinlich. Und dann hat sich am nächsten Morgen der Mönch umgebracht, weil er eben in sein neues Leben gehen wollte, um dort früher anzufangen. Das hat der Dalai Lama erzählt und dann hat er geweint. Also uns war jetzt klar, weswegen. Und ich schaute mir das so an und fand es faszinierend. Da ist natürlich niemand aufgesprungen und hat ihn umarmt. Wir saßen alle irgendwie da, auch seine Entourage, also die Menschen um ihn herum, blieben sitzen und warteten und dann hörte er wieder auf. Und dann gab es irgendein anderes Gespräch und dann lachte er. Also ich konnte zum ersten Mal sehen bei einem Menschen, was mir völlig unvertraut war, dass man öffentlich weint und warte, bis es vorbei ist. Also er hat es nicht zurückgezogen, er hat nicht geschnieft, er hat nicht, also jetzt reiß dich mal zusammen, also zumindest sah es nicht so aus. Gesagt hat er es auch nicht, sondern er hat einfach geweint. Er hat diesem Gefühl, was er hatte, Lauf gelassen und wie es vorbei war, hat er wieder weitergemacht. Und das hat mich nachhaltig beschäftigt. Und auch später, wie mir das mal selbst auf einer Bühne passiert ist, habe ich mich davon inspirieren lassen, das einfach so sein zu lassen in diesem Zustand. Und ich merkte, dass mein Weinen eine andere Qualität bekam. Es bekam eine Qualität der Ruhe, also dieser Zorn, dieser Wut, diese Wut, dieses alles andere, was da normalerweise bei mir noch dranhing früher, war gewichen. Und was übrig blieb, war diese Erkenntnis, dass ich darüber gerade traurig bin. Und ich das Gefühl auch habe, weil wir ja alle Gefühle haben, die dann eine andere Qualität bekommen, das ist wahr. Aber es heißt ja nicht, dass wir gefühllos werden. Und ja, wir werden auch in vielen Dingen eine entspannte Neutralität erreichen. Trotzdem heißt es nicht, dass wir etwas unterdrücken sollen. Das ist es ja oft, dass es eine Unterdrückung von etwas ist. Und je wacher und je offener wir mit unseren Gefühlen umgehen, sodass wir andere Leute auch informieren, was da gerade bei uns passiert, und damit sie auch wissen, wie sie damit umgehen können, das ist eine große Hilfe für unsere Umgebung. Und dann sind wir schon, jetzt zum Schluss des Podcasts, bei einer anderen Art von Unterdrückung, nämlich unserem Lachen. Ich habe eine langjährige Freundin von mir, die immer, wenn sie lacht, die Hand vor ihren Mund legt. Und ich habe sie mal gefragt, warum das so ist. Und sie sagte mir, sie tut es deswegen, weil ihr Vater mal zu ihr gesagt hat, dass das nicht so gut aussieht, wenn sie lacht und man so viel von ihrem Zahnfleisch sieht. Und das hat sie nachhaltig geprägt. Also dieses offene Lachen, sich über etwas freuen, den Humor auch zuzulassen, das ist ebenfalls eine Gefühlsregung, die es braucht. Und gerade Lachen, und es ist bei den Erlebnissen, die wir in der heutigen Zeit haben, immer mal wieder schwierig, weil man denkt sich, wie kann ich lachen, wenn irgendwo ein Krieg ist? Wie kann ich lachen, wenn Leute gekidnappt sind und da Leute um ihr Leben bangen und dort es um in diesem ewigen Kampf von hin und her und du hast mir was Böses getan, dann tue ich dir was Böses. Also wie kann man da überhaupt in irgendeiner Form noch lachen? Die Herausforderung ist für uns, dass wir mit unserer Freude etwas in diese Weltschwingung hinzugeben. Es hilft der Welt nicht, wenn wir auch noch schwer sind und etwas Schweres hineingeben, wenn es uns nicht selbst betrifft, sondern es hilft, wenn wir etwas Leichtes hineingeben in diese Schwingung dieser Welt. Also auch bewusst schauen, lache ich genug? Ich weiß noch, wie Stanko schwer krank war, haben wir ganz bewusst uns manchmal Comedy-Shows angeschaut oder Dinge angeschaut, wo wir wussten, da müssen wir lachen. Und da haben auch Spiele gespielt und Sachen gemacht, wo wir wussten, das wird lustig werden. Also dieses bewusste Ziel der Freude und auch Dinge zu tun, die uns Freude machen, das ist in einem spirituellen Kontext sehr wichtig, weil jede Freude dem Körper eine gewisse Stabilität gibt und den Körper unterstützt im Sein. Also je glücklicher wir in unserem Leben sind und je freudiger wir sind und je mehr wir uns erlauben, Dinge zu tun, die uns selbst auch Freude machen, desto leichter erspüren wir uns. Je leichter wir sind, desto leichter erspüren das andere und erspüren das als Inspiration, um es vielleicht ebenfalls weiterzugeben. Und so entwickelt sich diese Leichtigkeit und wird weitergegeben, statt dass wir eine Schwere konstant weitergeben. Gefühle so zu erkennen, sie zu haben, sich auch zu erfreuen, zu schauen, dass man Dinge, die einem nicht gut tun, ablegt, weil sie auch unseren Körper auf Dauer verletzen. Das sind alles Dinge, die ja schon ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen. Das nehme ich zurück. Die brauchen viel Aufmerksamkeit. Nicht mit ein bisschen Aufmerksamkeit ist es einfach nicht getan. Was allerdings dann rauskommt, ist ein sehr viel entspannteres Leben. Und mit dieser Entspanntheit, glaube ich, tun wir uns alle und nicht nur uns selbst, sondern auch unserer Umgebung etwas Gutes. Also deshalb mitzuteilen, wie wir behandelt werden wollen, sei es, wenn wir traurig sind und uns freuen, wenn wir fröhlich sind, ist ein interessanter Schritt und auch vielleicht selbst herauszufinden, wie mache ich denn das mit meinem Weinen? Wie halte ich mich denn da auf? Und vielleicht auch mal Gespräche darüber zu haben. Es ist sehr interessant herauszufinden, wie andere Leute denn mit einer solchen Sache wie dem Weinen umgehen. Alles Liebe. Enjoy. Life.
Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.